Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Freunde. Willkommen zur 30. Folge des The Port Magazins, dem bunten Blumenstrauß aus Spielebranchen-News hier im Podcast. In dieser Ausgabe gibt es ein wenig Wirtschaft mit einem Indie-Studio, das von Valve gekauft wurde, oder den Mobilambitionen Nintendos. Wir haben ein wenig Lootbox-Debatte mit Neuigkeiten aus Belgien. Wir haben ein wenig Verbrechen mit der Strafverfolgung von Cheat- und Hack-Entwicklern in Asien. Und wir haben einen Aufreger, weil es ausgerechnet das neue Harry Potter-Spiel mit seinen Free-to-Play-Mechaniken etwas übertreibt. Ach, Spielebranche, bei dir ist doch immer was los, oder? Valve kauft Camposanto. Am 21. April gab das amerikanische Indie-Studio Camposanto bekannt, ein Teil vom Spieleentwickler, Publisher und Games-Vertrieb Valve geworden zu sein. Das Studio besteht derzeit aus 12 Personen, die zuvor etwa bei Telltale, 2K Marin oder Double Fine gearbeitet haben. Bekannt ist das Team durch sein Ego-Abenteuer Firewatch, das im Februar 2016 erschien und den Spieler in die Rolle eines Feuerwächters übernimmt, der in der Abgeschiedenheit des Yellowstone-Nationalparks seiner Arbeit nachgeht. Das Spiel verkaufte sich deutlich besser als von den Machern erhofft und Ende 2017 kündigte Camposanto im Rahmen der Industrieshow The Game Awards sein nächstes Spiel an, In the Valley of Gods. Darin spielen wir die Abenteurerin und Filmemacherin Rashida, die sich im Jahr 1920 auf eine letzte große Expedition begibt nach Ägypten. Antike Gräber, frühes Filmeschaffen, Erkundung und Abenteuer, das sollen die Schwerpunkte des neuen Camposanto-Spiels sein. Wie das Studio beteuert, ist das Projekt weiter in Entwicklung und wird auch erscheinen, nur eben als Valve-Spiel. Zu den Hintergründen der Übernahme drückt sich das Team allerdings recht vage aus. Valve passe wohl sehr gut zu Camposanto, das nach eigener Aussage arbeitet, um zu überraschen, zu unterhalten und zu entzücken. Obendrein soll man sich in Gesprächen mit dem neuen Eigentümer einig über Werte sein, wie die Tatsache, dass sie alle menschliche Wesen seien, die nur begrenzte Zeit hätten, um das zu tun, was sie gerne tun. Valve hat sich also einen Entwickler gekauft. Und Valve scheint also, und so manch Zyniker wird hier zweifelnd mit den Augen rollen, immer noch Spiele produzieren zu wollen. Bekannterweise steht ja Artifact in den Startlöchern, ein Sammelkartenspiel im Stile von Hearthstone, das jedoch das MOBA-Gameplay von Dota 2 abbildet. Außerdem arbeitet man im Firmensitz Bellevue derzeit an 3 Virtual Reality-Titeln. Und Mitte letzten Jahres kam heraus, dass Valve das ursprüngliche Mod-Team hinter dem Indie-Hit Kerbal Space Program eingestellt hat. Wo das alles hinführt, welche Sorte Spiele Valve in Zukunft veröffentlichen wird, dazu kann man nur spekulieren. Belgien sieht Lootboxen als Glücksspiel an, ruft Verbote aus. Kein Magazin ohne Lootbox-News. Und dieses Mal kommt sie aus unserem Nachbarland Belgien, wo die Glücksspielaufsicht zum Befund kam, dass die Lootboxen in FIFA 18, Counter-Strike Global Offensive und Overwatch Glücksspiel seien. Man habe festgestellt, dass diese Lootboxen mit Methode verkauft würden, etwa indem sie eine emotionale Gewinnerwartung wecken, dass ein Spieler durch den Kauf Vorteile erwartet, was nicht immer der Fall sein muss. Sie werden von prominenten Personen beworben, werden mit einer eigenen Währung bezahlt, die man wiederum mit Echtgeld kauft. Sie bieten unendliche Möglichkeiten, Geld zu investieren und verschleiern die dahinter verborgenen Chancen. Und in den 3 genannten Spielen habe man eben in Form der Lootboxen Glücksspiel festgestellt. Auch Star Wars Battlefront 2 wurde untersucht, jedoch waren zu dieser Zeit bereits die Lootboxen aus dem Spiel entfernt. Weil jedenfalls keinerlei Schutz für die Spieler existiert, weil das Glücksspiel in diesen Fällen versteckt daherkommt und weil diese Spiele von Minderjährigen gespielt werden, sieht die Kommission Lootboxen als problematisch an. Ohne Schutzmaßnahmen könnten Videospiele ernsthaften Schaden bei Mensch, Familie und Gesellschaft anrichten. Die 3 Titel, FIFA 18, Overwatch und CSGO, verstoßen daher gegen belgische Gesetze, die Glücksspiel regeln und können daher auch strafrechtlich verfolgt werden. Daher müssen diese Lootkisten entfernt werden. Geschieht das nicht, riskieren die Betreiber Gefängnisstrafen von bis zu 5 Jahren und Geldstrafen von bis zu 80.000 Euro. Sind Minderjährige involviert, können diese Strafen verdoppelt werden. Peter Nesens, Direktor der belgischen Glücksspielaufsicht, gibt in der Presseerklärung ein Statement ab, das in seinem Ton die Befunde seines niederländischen Pendants wiederholt, über das ich im letzten Magazin berichtet habe. Zitat: Lootboxen zu kaufen ist kein unschuldiger Teil von Spielen, die sich selbst als Skillgames präsentieren. Spieler werden dadurch verführt und getäuscht und keine der Schutzmaßnahmen, die für Glücksspiel existieren, werden hier angewendet. Es ist nun deutlich, dass besonders Kinder und verwundbare Menschen dem schutzlos ausgeliefert sind. Nicht nur durch die Spielehersteller, sondern auch beteiligte Organisationen wie der FIFA zum Beispiel. Diese Praxis muss ein Ende haben. Zitat Ende. Eurogamer gegenüber äußerte sich ein EA-Sprecher wie folgt. Zitat: Wir sind der festen Ansicht, dass unsere Spiele auf der ganzen Welt ethisch und gesetzestreu entwickelt und implementiert werden und wir nehmen diese Verantwortung sehr ernst. Es ist uns extrem wichtig, dass unsere Spieler eine unterhaltsame und faire Erfahrung in all unseren Spielen haben und achten sehr darauf, sicherzustellen, dass jedes Spiel verantwortungsvoll vermarktet wird, auch in Hinsicht auf regionale Einstufungsstandards. Wir begrüßen den Dialog mit Minister Gens, Hinweis der Redaktion, gemeint ist der belgische Justizminister Kian Gens, zu diesen Themen, aber wir stimmen nicht darüber überein, dass unsere Spieler als irgendeine Form von Glücksspiel betrachtet werden können. Tja, wie zu erwarten. Die Spielehersteller dürften diese Einschätzung von Lootboxen als Glücksspiel durch die Bank weg anfechten. Was da am Ende rauskommt? Wir werden es in einigen Monaten wissen. Hohe Strafen für Cheat- und Hack-Entwickler in Asien. Und wenn wir schon beim Thema Recht und Gesetz sind, in Asien wird aktuell hart gegen Entwickler von Cheats und Hacks vorgegangen. So vermeldete etwa Blizzard selbst am 30. April auf seiner koreanischen Website, dass das Unternehmen das gesamte Jahr 2017 über mit der Metropolpolizei von Seoul kooperiert habe, um die toxische Kultur des Cheatens in Overwatch zu bekämpfen, welche die Community dort plage. Am 19. Januar wurden Blizzard zufolge 13 Personen verhaftet, die entsprechende Software entwickelt und vertrieben haben. Mittlerweile wurden gegen 2 Betroffene die Urteile verkündet. Einer bekommt eine 2-jährige Haftstrafe, allerdings auf Bewährung. Der andere muss eine Geldstrafe von 10 Millionen Won, umgerechnet etwa 7.770 Euro, zahlen. Gegen die restlichen 11 laufen noch entsprechende Verfahren. Wie DotaEsports.com berichtet, grassieren Hacks und Cheats aufgrund der Game-Café-Kultur in Korea in besonderem Maße, was im Juni 2017 zu einer neuen Gesetzesgebung führte, die illegale Hacks, illegale Privatsurfer und professionelles Boosten, also das Hochleveln von Accounts, verbietet. Diese Regelung wurde als Zusatz zum bestehenden Game Industry Promotion Act rechtswirksam und sie sieht Haftstrafen von bis zu 2 Jahren und Geldstrafen von bis zu 20 Millionen Won vor. Und hier mal ein kleiner Einschub. Wow, Korea! Das Land hat ein Videospielgesetz. Der Game Industry Promotion Act umfasst 40 Seiten, in denen sehr grob alle Aspekte des Gaming abgedeckt werden. Von der Förderung von Profispielern über Urheberrecht bis hin zur Suchtprävention. Ziel dieses Gesetzes sei es, Zitat, zur Entwicklung der nationalen Wirtschaft und zur Verbesserung der Qualität des kulturellen Lebens der Bevölkerung beizutragen, durch die Förderung der Spieleindustrie und die Etablierung einer gesunden Spielekultur des Volkes, indem man ein Fundament für die Spielebranche baut und Angelegenheiten bestimmt, welche die Nutzung von Spieleprodukten betreffen. Zitat Ende. Und das ist doch interessant, oder? Während in Europa seit Jahrzehnten geltende Gesetze, die Spielautomaten, Wetten und Casinos betreffen, irgendwie auf Spiele angewendet werden, existiert in Südkorea ein ganzer Katalog an Regeln und Verordnungen, die spezifisch Spiele betreffen. Die sind uns schon ein Stück voraus, die Koreaner, nicht nur was die Internetgeschwindigkeit angeht. Und falls ihr es euch fragt, die liegt in Südkorea mit durchschnittlich 28,5 Megabits pro Sekunde übrigens seit Jahren weltweit an der Spitze. Deutschland schafft es mit 15,3 gerade mal ins Mittelfeld. Aber zurück zur Strafverfolgung von Cheat- und Hack-Entwicklern. Am 27. April veröffentlichten die Entwickler von PlayerUnknown's Battlegrounds ein News-Update auf Steam, in dem sie Cheating und Hacking verdammten und davon berichteten, dass am 25.04. insgesamt 15 Individuen in China verhaftet wurden. Die hätten Hacks entwickelt, Marktplätze für Hacking-Software betrieben und dementsprechende Transaktionen vermittelt. Insgesamt seien hier Strafen in der Gesamthöhe von 30 Millionen chinesischen Yuan verhängt worden, umgerechnet etwa 3,9 Millionen Euro. Die Ermittlungen gegen weitere Verdächtige laufen. Außerdem haben die chinesischen Behörden dabei festgestellt, dass in einigen Cheat-Programmen Backdoor-Schadsoftware integriert gewesen sei, die den PC des Benutzers ausgespäht und eine Fernsteuerung seines Systems erlaubt habe. Nintendo. Jugendschutzsystem erhält Ritterschlag, neuer Präsident hat Mobilambitionen. Gleich zwei Neuigkeiten gibt es von Nintendo. Die eine international, die andere sehr national. Und mit der letzteren fangen wir an. Und zwar wurde am 3. Mai das Jugendschutzsystem der Nintendo Switch als erstes solches geschlossenes Jugendschutzsystem von der Kommission für Jugendmedienschutz, KJM, sowie der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, USK, anerkannt. Also als nach deutschem Recht als geeignet beurteilt. Diese Einordnung ist seit der Novellierung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages im Jahr 2015 möglich und die Jugendschutzlösung von Nintendo sei laut Dr. Wolfgang Kreisig, Vorsitzender der KJM, ein Meilenstein im technischen Jugendmedienschutz. Nintendos System geht etwas weiter als andere Jugendschutzsysteme, die lediglich eine Art Alterssperre darstellen. In Nintendos Fall können Eltern etwa auch die Spielzeit bestimmen oder bestimmte Features der Konsole altersabhängig sperren. Auch Zugriff zum und das Angebot im Online-Shop werden durch die Jugendschutzeinstellungen beeinflusst. Jugendschutz vorbildlich, das passt zum familienfreundlichen Image des japanischen Publishers und es ist allemal eine erfreuliche Nachricht für alle Eltern, sofern sie nicht bei der Einrichtung all dieser Funktionen schlampen. Doch kommen wir nun von der heilen deutschen Familienwelt zur harten Geschäftswelt des internationalen Konzerns Nintendo. Am 26. April wurde nämlich bekannt, dass der bislang amtierende Präsident des Unternehmens, der 68-jährige Tatsumi Kimishima, Mitte des Jahres in den Ruhestand gehen würde. Und am 2. Mai bereits erklärte sein designierter Nachfolger, Shuntaro Furukawa, im Interview mit Nikkei seine Ziele für die Mobilpräsenz des Unternehmens. Kürzlich veröffentlichte Nintendo neue Rekordumsatz- und Gewinnzahlen. So machte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr, das Ende März 2018 endete, 1 Billion Yen Umsatz, umgerechnet etwa 7,6 Milliarden Euro. Nur knapp 4% jedoch, etwa 300 Millionen Euro Umsatz, stammen aus dem Mobilsegment. Furukawa, der ab Juni das Amt des Konzernpräsidenten übernehmen wird, erklärt, dass Smartphone-Spiele das Feld sind, wohin sich Nintendo am meisten expandieren soll. Zitat: Die Idee, dass daraus etwas entsteht, das sich in etwas Großes verwandelt, in der gleichen Weise wie Spielekonsolen, das ist das bestimmende Motiv für das Geschäft von Nintendo. Zitat Ende. Der Erfolg von Pokémon Go habe ihn zu dieser Einsicht geführt, sein Ziel, die Mobilsparte von Nintendo zum 100 Milliarden Yen Geschäft machen, sprich den Umsatz dieser Sparte um 150% erhöhen. Große Aufregung um Harry Potter Mobile Spiel. Und weil es so schön passt, zuletzt noch eine Nachricht aus eben dem von Nintendo ins Visier genommenen Mobile-Game-Markt. Am 25. April veröffentlichte Warner Bros. Interactive das Mobile-Spiel Harry Potter Hogwarts Mystery. Es ist das erste Spiel unter dem neuen Publishing-Label Portkey Games, unter dem allerlei Spiele zu J.K. Rowlings Fantasy-Universum erscheinen sollen. Im Spiel erstellt man sich einen eigenen Charakter, mit dem man dann eine Ausbildung in Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei beginnt. Das Spiel kommt als ein hübsch gemachtes Adventure mit vielen simplen Aufgaben während der einzelnen Schulstunden daher. Und es ist free to play. Wie Tom Phillips, Newsautor von Eurogamer, am 30. April in einem Artikel beschrieb, verhindert ein verworrenes und frustrierendes Energiesystem den Spaß am Spiel und drängt Spieler auf fiese Weise zum Kauf von Premium-Items. Im Spiel kostet nämlich jede einzelne Aktion Energiepunkte. Dem Lehrer zuhören, 4 Energiepunkte. Lächeln, 3 Energiepunkte. Ist die Energie einmal alle, muss man warten. Alle 4 Minuten erhält man einen Energiepunkt zurück. Die einzige andere Möglichkeit, an Energie zu kommen, ist der Kauf solcher Punkte. Freilich nicht direkt, sondern über den Umweg einer Premium-Währung, die in Free-to-Play üblichen Paketen angeboten wird, die bis zu 99 Euro teuer sind. Richtig fies ist dieses System, weil spätere Aufgaben mit einem Zeitlimit versehen sind. Wer nicht genug Energie dafür angespart hat oder regelmäßig das Spiel startet, um mit der langsam nachwachsenden Gratis-Energie weiterzuspielen, der erreicht am Ende exakt nichts. Zwischen einzelnen Missionen, die teils auch nur aus einem 30-Sekunden-Dialog bestehen, müssen Gratis-Spieler viele Stunden warten. Freilich lässt sich auch diese Wartezeit mit etwas Geldeinsatz abkürzen. Dazu kommt, dass die Vergabe von Energiepunkten dermaßen ausgestaltet ist, dass neuen Spielern genau dann das erste Mal die Energie ausgeht, wenn ihr Spielcharakter von Tentakeln erwürgt zu werden droht. Hier kann der Spieler freilich einfach eine halbe Stunde warten oder er kauft schnell Energie. Phillips erklärt, Zitat, dass einen die App dazu ermuntert, zu bezahlen, ist an sich nicht überraschend. Aber die Art und Weise, wie sie das tut und die Frequenz, mit der man es tun müsste, ist offen gesagt erstaunlich. Zitat Ende. Dieser Bericht machte in den letzten Tagen die Runde, inklusive Häme vom Branchenkritiker Jim Sterling, der in einem seiner Gymquisition-Videos zeigt, wie schnell bezahlte Energiepunkte wieder verpuffen und wie das Spiel aggressiv auf den Kauf von Mikrotransaktionen ausgerichtet ist. Am 1. Mai folgte dann bereits eine Reaktion in Form deutlich gesenkter Preise für In-App-Käufe. Sie stellen allerdings nur eine zeitlich begrenzte Aktion dar. Eurogamers Tom Phillips beschreibt, dass ein 130 Edelstein-Paket, Edelsteine sind die Premium-Währung im Spiel, für ihn nur noch 99 Pence statt 4,99 Pfund kosten würde. Andere User berichteten ihm jedoch, dass ihnen völlig andere Preise angeboten werden, ebenfalls rabattiert, aber eben teils teurer, teils billiger. Phillips vermutet dahinter ein sogenanntes A-B-Testing, bei dem einige User zufällig das Angebot A und einige User zufällig das Angebot B erhalten. Die Spielebetreiber können dann sehen, welches Angebot erfolgreicher ist. A-B-Testing wird unter anderem auf News-Webseiten mit verschiedenen Headlines betrieben, um herauszufinden, welche Headline die User am ehesten zum Klick auf einen Artikel bewegt. Möglich wäre aber auch, und hier setze ich gerade meinen Spekulationshut auf, dass Philips hier den Effekt von Dynamic Pricing erlebt. Insbesondere im Mobile-Bereich gibt es zahlreiche Dienstleister, die Entwicklern versprechen, ihre In-App-Käufe deutlich zu verbessern, indem Usern unterschiedliche Preise angeboten werden, je nachdem, wie viel diese User bereit sind zu zahlen. Ein User, der als vermögend und zahlfreudig identifiziert wird, wird also stärker zur Kasse gebeten als ein Knauserer, der vielleicht angesichts eines Superschnäppchens doch einknickt und den Kaufen-Button drückt. Jedenfalls, oh, ein Free-to-Play-Spiel ist aggressiv auf den Verkauf von Zusatzinhalten ausgelegt. Nicht sonderlich überraschend, oder? Dass dieser Fall angesichts der bekannten Vorlage und des ansonsten hohen Produktionsniveaus nun so viel Medienaufmerksamkeit erfährt, wenn tausende Spiele nichts anderes machen, das ist auch irgendwie unbefriedigend. Aber es ist vielleicht auch eine schöne Warnung für alle an diesem Markt interessierten Parteien. Vielleicht hat ja ein gewisser Shuntaro Furukawa davon mitbekommen. So denn, kommen wir abschließend zu den Spiele-Releases der kommenden 2 Wochen. Wer will, hört sich jetzt noch kurz zusammengefasst ein paar Infos darüber an, was zwischen jetzt und dem 18. Mai für PC und Konsole rauskommt, freilich ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der genannten Titel. Okay, los geht es schon heute am 4. Mai mit City of Brass, das auf Steam den Early Access verlässt und dazu auch noch auf PS4 und Xbox One erscheint. Das Ding ist ein Ego-Kampfspiel, in dem wir uns mit Schwert und Peitsche durch eine bunte Welt aus Tausend und einer Nacht metzeln. Und das Ganze kommt als ein sogenanntes Roguelite daher. Man stirbt also häufig und neue Runden sollen dank zufällig arrangierter Level immer wieder anders sein. Ein ganzes Füllhorn an Spielen ergießt sich dann am 8. Mai über uns Spieler. Los geht es mit einem weiteren Steam Early Access Absolventen, nämlich Conan Exiles, das dann auch für PS4 und Xbox One erscheint. Eines dieser Online-Survival-Sandbox-Dinger im Stile von Ark, Survival Evolved oder Rust. Wahlweise kann man aber auch alleine spielen und sich so ganz ungestört von anderen Usern, von Ausgestoßenen zum Barbarenherrscher hocharbeiten. Am 8. Mai kommt dann auch noch der Kriegsgeist oder Warmind DLC für Destiny 2, Bungies Looter-Shooter. Es ist das zweite große DLC-Paket für das Spiel und kommt mit neuen Power- und Levelgrenzen, einem neuen Gebiet, neuen Strikes, neuen Endgame-Aktivitäten und vielen neuen Items daher. Dazu kommen eine Vielzahl an kleinen Neuerungen, Verbesserungen und Anpassungen. PC-exklusiv erscheint am 8. Mai außerdem Pillars of Eternity 2 Deadfire, ein Oldschool-Rollenspiel von Obsidian Entertainment, das wie sein Vorgänger mit Crowdfunding finanziert wurde, nur diesmal mittels der Plattform Fig statt Kickstarter. Das neue Spiel ist eine direkte Fortsetzung des ersten Teils und versetzt unsere Rollenspielparty in die Archipelregion Deadfire. Eine zentrale Rolle wird dabei das eigene Schiff spielen, das man verbessern kann, dessen Besatzung man managt und mit dem man die Spielwelt bereist. Am 8. Mai erscheint dann auch noch ein gut abgehangenes Stück Survival-Horror auf der PS4 und Xbox One, denn Through the Woods erschien bereits im Oktober 2016 für den PC und heimste da eher mäßige Wertungen ein. Aber wer gern durch dunkle Wälder schleicht, in denen norwegische Fabelwesen lauern, der könnte seinen Spaß damit haben. Und dann kommt am 8. Mai noch ein sehr eigenwilliges Arcade-Rennspiel für die PS4, die Xbox One und den PC raus, Trailblazers. Da flitzen wir, wie in Wipeout, mit Schwebegleitern durch die Gegend. Gleichzeitig können wir, wie in Nintendo Splatoon, die Rennstrecke einfärben und damit Boostfelder für uns und unsere Teammitglieder erzeugen. Das ist eine so seltsame Prämisse, dass das Spiel auf jeden Fall irgendwie interessant ist. Am 10. Mai geht es weiter mit Laser League für PS4, Xbox One und PC. Das ist ein kompetitives Arcade-Action-Spiel mit Neon-Look, in dem zwei verschiedenfarbige Teams, gelb und blau, auf einem Spielfeld um die Kontrolle von Knotenpunkten kämpfen. Verschiedenfarbige Laserbarrieren sowie diverse Spezialmoves der einzelnen Spielerklassen sollen für Tiefgang sorgen. Was die Eigenwerbung der Entwickler Roll7 angeht, will das Spiel ein Mehrspielerphänomen im Format eines Rocket League werden. Ein Manko hat das Konzept aber jetzt schon, es lässt sich nicht wirklich gut auf den Punkt bringen. Rocket League ist Fußball mit raketengetriebenen Autos. Laser League, das ist echt irgendwie schwer zu sagen. Am 10. Mai verlässt dann auch das Online-Rollenspiel Wild West Online die Early Access Phase und erscheint dann auch auf Steam. Der Titel erlangte 2017 kurzzeitig große Aufmerksamkeit, weil ein geleakter Screenshot für Red Dead Redemption 2 gehalten wurde. Ob der MMO-Western nun wirklich was taugt, naja, das wird sich bald zeigen. Nächster Release, 15. Mai. Der Titel Forgotten Annie. Das Spielkonzept eigenwillig. Das Spiel ist im Grunde ein 2D-Hüpf- und Adventure-Spiel mit diversen Puzzle-Einlagen. Das hervorstechende Merkmal ist jedoch der handgezeichnete Look, durch den Forgotten Annie wie ein spielbarer Zeichentrickfilm wirkt. Ebenfalls am 15. Mai erscheint Dragon's Crown Pro für die PS4. Das ist eine aufgemöbelte Version des PS3 und PS Vita-Titels Dragon's Crown aus dem Hause Vanillaware und Atlus. Das Spiel ist ein Side-Crawling-Prügelspiel mit Rollenspielelementen und einem einzigartigen Grafikstil, der mit seinem teils übertriebenen Charakterdesign bereits 2013 für einige Diskussionen sorgte. Einfach mal Dragon's Crown Sorceress googeln, wisst ihr Bescheid. So denn, 17. Mai. Da kommt unter anderem die Hitman Definite Edition auf Konsole raus, also Xbox One und PS4. Man stelle sich darunter die Game of the Year Edition samt aller weiteren seitdem erschienenen Zusatzinhalte vor. Einen Haken hat das Komplettpaket jedoch. Auch wenn man die Disc-Version kauft, muss man je nach Plattform zwischen 12 und 24 GB an Zusatzinhalten runterladen. Heieiei. Am 17. Mai erscheint außerdem ein PC-Spiel, das uns Postapokalypse ohne Zombies und ohne Gewalt verspricht. In Far Lone Sails bereisen wir die endlosen Sanddünen einer untergegangenen Welt mit einer Art Segelwagen in einer 2D-Seitenansicht. Wir steuern aber nicht das Gefährt, sondern wir steuern den kleinen Reisenden, der während der Fahrt auf dem Wagen oder im Maschinenraum umherlaufen kann, um Geräte zu bedienen oder Puzzles zu lösen. Das wirkt nett. Und zuletzt noch zwei Re-Releases für die Nintendo Switch. Zum einen kommt am 18. Mai Hyrule Warriors in der Definite Edition. Massenkeilereien im Stile von Dynasty Warriors vom japanischen Entwickler Omega Force, nur eben in die Farben, Klänge und Formen der Zelda-Spiele getaucht. Wer das Konzept dieser Musou-Spiele noch nicht kennt, Hyrule Warriors war bereits auf der Wii U ein hervorragender Genrevertreter und ein toller Einstieg ins Nischengenre. Am gleichen Tag erscheint dann auch noch Little Nightmares in der Complete Edition für die Switch. Ein atmosphärisches Grusel-Jump'n'Run, das auf den Spuren von Limbo oder Inside wandelt, aber auch irgendwie sein eigenes Ding dreht. So, und das war es mit den Spielreleases für die kommenden zwei Wochen. Das war es mit dem Magazin für diese Ausgabe. Ich hoffe, ich habe euch gut informiert und unterhalten. Ich hoffe, es war vielleicht der ein oder andere Denkanstoß dabei. Vielleicht zum Thema Gesetzgebung für Spiele, vielleicht zum Thema Mobile-Markt und was Nintendo da vielleicht tun wird. Man kann ja wunderbar spekulieren. Ich hoffe jedenfalls, es hat euch gefallen. Ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.